Morgen.
Guten Morgen nach Dortmund.
Genau, nach Dortmund, wo die Sonne scheint. Nicht. Wie ist die Lage? Ja. Warte, ich muss hier noch mein Stativ hier erhöhen, mein professionelles.
Ganz professionell, Kartönchen runter. Sehr gut. Ja. Nee, bei mir ist die Lage super. Ich habe gehört, du hattest gerade vom Kindergarten noch Diskussionen über Menschenrechte und deswegen fangen wir leicht verspätet an.
Ja, irgendwie wollte meine Tochter heute Morgen erst nicht aufstehen. Die kam halt heute Nacht schon ins Bettchen gehoppelt. Die ist halt gerade auch so ein bisschen aufgeregt wegen dieser Umzugsgeschichte. Und jetzt habe ich hier gestern oder vorgestern, glaube ich, gesteckt, dass wir jetzt erstmal bei Oma einziehen und da erstmal wohnen. Und ich sage jetzt mal, Veränderungen dieser Natur sind natürlich für kleine Kinder schon krasser Shit. Also Veränderungen im Allgemeinen.
Ja.
Und dadurch, dass jetzt so eine rein in die Fritten, raus in die Fritten Situation entsteht, sagen wir mal, man merkt es ihr an. Ja, heute Morgen wollte sie dann nicht aus dem Bett und irgendwann hatte ich sie dann soweit und dann war, sag ich mal, der Streitpunkt irgendwie.
Ich will im Badeanzug in den Kindergarten.
Nee, es war die Strumpfhose.
Ja.
So. Und und jetzt ist meine Tochter ja mittlerweile schon sehr pfiffig. Und mit so, ja, weil ich das jetzt sage, wird das so gemacht, Argumentationsketten brauchst du ihr gar nicht kommen. Da entgegnet sie nämlich, das ist Schwachsinn. So. Und da hat sie natürlich auch vollkommen recht mit. Und
ja, klingt gut.
Ja, ja. Super.
Ja, Wohnung. Ich habe ein paar schöne Bilder aus der Wohnung gesehen und ich glaube, du hast uns alle hier hinters Licht geführt. An dir ist doch ein Handwerker wahrscheinlich verloren gegangen. Du erzählst immer nur, du kannst das nicht, damit dich keiner fragt.
Naja gut, das Produktive daran, das habe ja nicht ich gemacht. So, Abriss, dafür kann man...
Also ein Haufen loser Kacheln auf dem Boden sah schon gut aus.
Ja, ja, genau. Aber das habe ich auch nicht allein gemacht. Da hat mein bester Freund Lukas, Grüße gehen raus, danke nochmal, dass du dir den Mist gerade antust. Du hast ja selber genug um die Ohren gerade. Der hat natürlich mitgeholfen. Was heißt mitgeholfen? Also ich habe mitgeholfen beim Stemmen, aber alles, wenn es darum geht, Sachen wieder heile zu machen, da bin ich dann wirklich raus. Und glücklicherweise hilft der Lukas mir dabei. Ja, und das ging am Anfang halt total einfach. Am Anfang ging es ja nur darum, Parkett irgendwie da rauszuhauen. Das war ja in 25 Minuten war dann raus. Und dann waren das halt so alte Fliesen. Und die ersten 10, die waren schlimm, muss ich sagen. Also da hast du so an einer Fliese gefühlt 20 Minuten dran mit einem Bohrhammer rumgedingst, bis sie da raus war. Und dann irgendwann, keine Ahnung, wahrscheinlich, das steht ja auch alles so unter Spannung, weil das alles ja so miteinander verwoben ist. Als so die ersten 10 Dinger raus waren, dann ging es auch mit den Fliesen relativ fix. Und am längsten hat tatsächlich wahrscheinlich gedauert, den Boden dann frei von Schutt und Krümmel so zu machen, damit man diese Ausgleichsmasse da lesen kann. Ne?
Herzlich willkommen zu eurem Podcast Schutt und Asche. Genau. Nein, sehr Hauptsache gut. Groove. Wir sind Hauptsache Groove, nicht wegschalten. Wir hier, du machst Musik, du bist richtig hier. Genau. Also vor allen Dingen mit Bass und Schlagzeug.
Schutt und Asche, damit wären wir eigentlich schon im Thema der heutigen Folge. Aber
ja, ja, auf jeden Fall. Aber wir haben noch, ich habe noch schönes Feedback zur wie planen wir das Jahr oder so Folge bekommen. Ralle hat gedacht, Mensch, endlich mal eine Folge für mich, hatte sich aber verlesen, weil die Folge hieß gar nicht, was geht im Alter, sondern was geht ab Alter. Aber
ja. Naja. Also ab Alter im Sinne von ab einem gewissen Alter oder was geht ab Alter?
Und genau, ich habe letztes Mal ja erzählt, dass mir panisch aufgefallen ist, dass man jetzt den Führerschein umtauschen muss, bis heute, glaube ich, irgendwie. Und mich haben schöne Nachrichten unter anderem von Wölfi und so erreicht, die alle für diesen Reminder sehr dankbar waren, weil die natürlich das genauso verdrängt haben wie ich. Genau. Ach ja, nee, ansonsten alles top irgendwie. Andy Spacecamp macht gerade total Spaß. Sehr schöne Practice-Sessions diese Woche. Hab gestern den Newsletter von Scott's Bass Lessons bekommen und ist total lustig, als wenn der am Montag die Practice-Session geguckt und mitgeschrieben hätte. Ist total witzig, totaler Zufall. Aber gut, die wichtigsten Sachen, da kommen wir natürlich alle regelmäßig irgendwie dran vorbei, ne?
Natürlich, klar.
Ach, das ja, so, boah, und ich bin schon total aufgeregt. Ich halte es für die Patreons schon mal rein ins Bild. Darum heute, ne? Darum. Aber alle anderen müssen noch warten, weil der Dustin muss noch seine Tickets.
Ja, genau.
Tickets! Seite.
Sehr gut. Ja, 14.3. Times Like These, erste Show in Dortmund. Und ich glaube, in den nächsten Tagen und Wochen werden wir auch das Internet noch ein bisschen bombardieren mit Audio- und Videomaterial und Fotomaterial. Wir waren ja vorletztes Wochenende bei Lukas im großen Studio für eine Produktionsprobe. Haben da 2 Tage lang am Stück das Programm durchgehämmert, im wahrsten Sinne des Wortes, mehrfach. Und haben auch alles brav aufgenommen, damit ihr auch einen kleinen audiovisuellen Eindruck davon bekommen könnt, was euch am 14.3. unter anderem erwarten könnte. Link für die Tickets und für die Website packen wir, oder ist, sind in den Shownotes, ne?
Die Links. Genau, habe ich die letzten Folgen schon reingepackt.
Sehr gut.
Ach, so, jetzt aber ins Thema. Ich freue mich schon die ganze Woche und fühle mich wieder wie 13.
Ja, ich fühle mich wieder wie 3. Guck mal.
du bist das Baby vorne auf dem Cover, oder?
Ich war das, ja, genau. Genau.
Der Typ, der erst jahrelang damit hausieren gegangen ist, hey, cool, dann, das bin ich, und dann eine Klage angestrengt hat.
Genau. Ja.
Ach ja, aber ich wollte erst, ich habe tatsächlich aus meiner Jugendzeit noch ein Holzfällerhemd, das hängt, glaube ich, im Schuppen, das ist so ein gefüttertes, ich glaube, das habe ich da so in der Oberstufe oder so, als Winterjacke getragen, würde ich meinem Sohn heute was erzählen. So. Aber da sieht man schon, die Platte, über die wir heute hier sprechen wollen, hat ja ganz viel verändert bis hin zur Mode.
Ja, alles. Aber ich habe ja in der Recherche, dazu muss ich ja sagen, du bist ja wirklich ja Sozialisierungszeitzeuge. Ja. Und ich habe das ja erst später, also retrospektiv ist das in meine Sozialisierung mit eingeflossen natürlich. Und ich habe aber in der Recherche im Rolling Stone Magazine einen ganz tollen Artikel gefunden. Den verlinken wir euch mal. Das ist wirklich interessant zu lesen. Und die reißerische Überschrift dieses Artikels lautet: War 1991 wirklich das beste Jahr für Musik oder Rockmusik, was in der Überschrift. Und wir sprechen heute über das andere große Album vom, jetzt habe ich das Datum verballert, ich glaube 28. August oder irgendwie sowas, ich meine es war August.
Ja.
Denn das andere weltverändernde Album haben wir hier ja schon besprochen und die sind tatsächlich am gleichen Tag erschienen.
Das ist so verrückt, ne? Ja. Also jetzt können wir es auch sagen, ne? Ja, also Blood Sugar Sex Magik haben wir natürlich schon besprochen und heute geht's um Nevermind von Nirvana. Und du hast mir den Artikel auch geschickt und ich habe mir hier in meine Shownotes geschrieben, dass das Jahrzehnt davor so ein bisschen in der Musikindustrie so ein Jahrzehnt auch ein bisschen der Selbstbeweihräucherung war. Du hast so ein bisschen dieses Dance-Pop-Ding gehabt, irgendwie Michael Jackson, Pet Shop Boys, was weiß ich, irgendwie dann Hair Metal, sag ich mal, ne? Also die ganzen wilden Rockbands, aber und viele Künstler, die natürlich irgendwie auch da schon lange dabei waren, aber auch teilweise nicht mit ihren stärksten Alben dann so in der letzten Zeit, sag ich mal, ne? Und das heißt, es gab so ein kleines Vakuum, aber trotzdem 91, ich bin mal hier durchgegangen, geht im Januar los, Motorhead bringt 1916 raus, Sting, den wir ja auch schon im Podcast hatten, The Soul Cages, ist noch interessant. So, warte mal, was haben wir denn da noch? Queen mit Innuendo, ist vielleicht auch nicht die größte Platte. Oh, Dinosaur Jr., die Platte hatte ich auch.
Ja.
Joni Mitchell, okay, da sind so eine ganze Menge Sachen. Oh, R.E.M.
Ja, für mich das, also noch ein ganz, also großes Album, natürlich Metallica.
Ja.
So, Guns N' Roses war, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig. Die haben ja direkt 2 in dem Jahr rausgehauen. Und dann musste ich schmunzeln, das Hit-Album, wo auch Two Princes drauf ist, von den Spin Doctors, ist auch 91 gewesen.
Geil.
Ja, total.
So, was? Ich habe ja noch so ein paar gehabt. Okay, Tom Petty, Crowded
House. Achso, ja, und natürlich, ich glaube, Alive von Pearl Jam war auch.
Ja, genau, da suche ich gerade nach. Und du hast natürlich hier so ein bisschen die Leute, die auch glaube ich sogar beim gleichen Label waren wie Nirvana am Anfang, Mudhoney und sowas, A Massive Attack, Metallica, genau, da ist es, genau, Cypress Hill, ach geil. Die ganzen guten alten Sachen. Genau, Spin Doctors am 20. August, kurz davor, also wirklich, und Pearl Jam am 27. August.
Ja.
Ich hätte immer gedacht, Pearl Jam ist später rausgekommen, aber vielleicht, weil ich die Platte auch erst später entdeckt habe. Ja, und in Deutschland sind auch Sachen passiert. Also jetzt gerade ist ja eine Band auch wieder viel unterwegs und auch mit einer Doku gefeatured und so, die Fantastischen Vier, die haben auch am 27. August Jetzt geht's ab rausgebracht.
Ach, witzig.
In dem Jahr. Verrückt. Ja. Naja, egal. Aber heute auf jeden Fall, hier ist sie. Ich kann dir nicht mehr sagen, ob ich die noch Ende 91 oder doch erst 92 gekauft habe. Aber ich kann dir genau sagen, wo ich war, als ich den Song das erste Mal gehört habe. Das hast du wahrscheinlich nicht, ne?
Doch, doch, das habe ich doch. Auch. Ja, okay. Aber du zuerst.
Also ich war in meiner Schule und aus irgendeinem Grund hatte die Oberstufe ein Soundsystem in der Pausenhalle aufgebaut. Und ich war in dem Gang, wo der UMU, also der, nee, der OMU, der obere Musiksaal ist. Mhm. Und ich glaube, ich hatte aber zu der Zeit meinen Klassenraum da oder kam ich aus dem Kunstraum, man weiß es nicht, egal. Mhm. Auf jeden Fall weiß ich noch, wie ich diesen Gang lang laufe und die Treppe runter Richtung Pausenhalle. Und dann höre ich's. Denge, deng, ding, ding, denge, deng. Ja, und dann ist an dem Tag das passiert, was man halt damals gemacht hat. Man ist nach Hause gefahren, hat sich vor MTV gesetzt und MTV hat den Song ja am Anfang wirklich, also da, damals war MTV ja auch noch irgendwie keine Soap Operas und Kuppel irgendwas, sondern da kamen den ganzen Tag Musikvideos. Und ich glaube, so ein Smells Like Teen Spirit hast du mindestens einmal die Stunde gesehen dann halt am Anfang. Und dieses ikonische Video, wo einfach die Leute auch irgendwie nach, die haben ja irgendwie, glaube ich, 11 Stunden Videodreh gemacht und haben alle am Ende haben alle total genervt und gelangweilt geguckt und das haben sie halt fürs Footage genommen und da reingeschnitten. Das ist ja so ein ikonisches Video und dieser Hausmeister mit dem Besen und unglaublich. Ja. Naja, genau, also so war es bei mir und das hat quasi echt Schockwellen ausgesendet, diese Energie, die der einem da entgegengeschrien hat, auch der Kurt. Unglaublich. Aber ich habe gehört, du als alter, ehemaliger Punk-Sänger hast auch eine kleine Sache vorbereitet und willst uns die Adenial-Stelle heute original vorsingen.
nee, das nicht. Aber ich wollte ja, mein erstes Smells Like Teen Spirit kann ich mich auch noch dran erinnern, das war tatsächlich im Proberaum. Mit meiner ersten Jam-Truppe, da hatte ich so eine Woche ein Schlagzeug. Genau, und der erste, die ersten 2, 3 Songs, die wir gemacht haben, waren Can't Stop, The Pretender und Give It Away. Das waren die ersten 3. Und dann sagte mein Gitarrenkumpel, ey, guck mal hier, der Foo Fighters Dude hat auch mal Schlagzeug gespielt. Also hier ist so, und genau, und dann, das war mein Intro zu Nirvana. Der hat halt Smells Like Teen Spirit im Gitarrenunterricht gelernt und sagte, ja, du musst aber dieses krasse Drum-Intro spielen. Und dann habe ich das so gehört und habe das halt so gefaked. Ich konnte das natürlich nicht. Und dann habe ich so lange daran rumgefummelt, bis ich verstanden habe, was da passiert. Und da habe ich festgestellt, das geht aber in dem Tempo von der Koordination noch gar nicht.
Dieses Flame-Ding oder was?
Ja, genau. Weil
das, was er bei den Disco-Jungs geklaut hat.
Ja, genau. Und dann aber im Tempo verdoppelt.
Das ja, so ja, genau. Und, aber das ist auf der Platte ja auch nicht nur einmal drauf. Das macht er ja auch bei Come As You Are am Ende nochmal und so. Genau. Und ich habe lustigerweise in Vorbereitung auf heute einen Podcast gehört, die haben irgendwie 10 so, also er hat das ja selber auch in einem Interview erzählt, wo er sich da quasi inspiriert hat.
Ja,
dieses Frappa, das ist, und dann ist es so lustig, wenn du halt 10 Songs hörst, die alle so anfangen irgendwie und dann gibt es aber auch einige Nirvana-Sachen natürlich,
auf jeden Fall, genau, da ist die Schwierigkeit einfach, dass das Tempo halt so brutal hoch ist und du die Bassdrum dann anders als du es hörmäßig gewohnt bist, die ganze Zeit auf den Synkopen hast. Und genau, das ist gar nicht so leicht. Und dann muss das Ganze natürlich auch mit der dementsprechenden Energie dargeboten werden. Da kannst du tatsächlich dann auch gar nicht genug von haben. Und das ist tatsächlich viel schwieriger dann, als es klingt. Aber damit sind wir ja auch schon mitten im Thema. Also mein erstes Mal Smells Like Teen Spirit im Proberaum. Mit den Worten, ey, der Foo Fighters Dude hat auch mal ein bisschen Schlagzeug gespielt.
Jetzt fühle ich mich schon wieder so alt diese Woche. ich habe vorher noch Podcast gestern beim Kochen von Scott gehört und da hat er mit Ian, ich finde die beiden ja so cool, habe den Ian ja letztes Jahr auch mal getroffen.
Die sind lustig, ich höre den auch den Podcast zwischendurch.
Ja, auf jeden Fall war das Thema, war jetzt, dass 80s Bässe jetzt auch mittlerweile als Vintage gelten und ich ach du Scheiße.
Youngtimer.
Nee. Gut. Also
komm,
wir müssen was hören.
Wir müssen was hören. Ja, wie fangen wir denn an?
Also ich habe wieder komplett Special-Mixes gemacht, weil gerade der Bass in den Mixes zwar irgendwie wichtig ist, aber natürlich gerne mal untergeht. Also die Gitarre und Kurt schreien dich sowieso an. Und der Dave Ja, das sind ja auch Hooks, die der da auf dem Schlagzeug spielt.
Das ist krass,
das sind
oder?
Ja wirklich eigene Hooks. Ich habe da noch nie, also ich muss sagen, ich habe die Platte noch nie so analytisch gehört, weil das für mich einfach so ein Ding ist. Und Nirvana, also die haben ja eigentlich alles getan, als der Erfolg dann da war. Also sie wollten irgendwie den Erfolg, aber sie wollten ja nicht. Kurt hat ja gesagt, ich bin nur noch eine Karikatur, so, ne? Da ist er ja auch gar nicht mit klargekommen. Und sie haben ja live oder so auch oft versucht, quasi so schlecht, wie sie es können, so gefühlt irgendwie zu machen. Und ich habe halt natürlich KMSUA oder Smells Like Teen Spirit auch mal im Unterricht gemacht. Aber jetzt habe das nie so forensisch untersucht, wie ich andere Sachen mal forensisch untersucht habe. Und als ich jetzt die isolierten Bassspuren gehört habe teilweise, habe ich so gedacht, ach guck mal, krass, es ist doch gar nicht so sloppy, wie ich dachte und auch doch, ach krass, guck mal, da noch die Ghost Note und dieser Slide und oh, das ist gar nicht so einfach, ne? Und vor allen Dingen ist es tight, so, man merkt halt, dass die eigentlich ja, also die waren ja bei dem Sub Pop Label, wo alle Grunge-Jungs am Anfang da irgendwie war, die ganze Seattle-Geschichte. Und dann haben sie ja schon Aufnahmen angefangen und dann hat Kurt sich die Stimme ruiniert und da die aber auf Nordamerika-Tour sollten, mussten die Aufnahmen abgebrochen werden und dann haben sie im Prinzip viele von den Songs ja schon ein halbes oder ein Jahr lang geschliffen gehabt noch so, also zumindest das ganze musikalische Texte, die wurden oft am Ende nochmal spontan kurz umgeschmissen, die sind halt auch nicht, also die sind schon wichtig, aber jetzt nicht so, also da reichen auch die Fragmente, egal wie die jetzt zusammengepuzzelt sind so, ne? Und deswegen merkt man da auch, das sagt ja auch der, wie heißt der Produzent nochmal?
Butch Vig.
Ja, genau, der Butch Vig, der sagt das ja auch, dass er, also der war ja bei den ersten Aufnahmen schon dabei und dann sind sie aber zu Geffen Records, also einem Major-Label quasi, und wollten aber ihre Credibility nicht ganz aufgeben und haben gesagt, ja, wir wollen das trotzdem mit dem Butch wieder machen, mit dem wir das letztes Jahr schon mal angefangen haben. Und der sagte dann, ja, ich habe ganz krass gemerkt, dass die halt eingespielt waren so, ne? Und auch die Songs.
Genau. Da gibt's ja auch eine schönes Interview von. Also es gibt sehr viele interessanten Content, wer auch mal so in Sachen Produktion und so, Produktionsmethodik, Mixing und so aus dieser Zeit da eintauchen möchte. Vom Butch Vig gibt's sehr viele Videos, Interviews und dergleichen. Gibt sehr viel Material, wie er so Sachen zeigt und erklärt und die originalen Spuren mal so, wo du mal solo reinhören kannst. Super interessante Sachen. Ich war da mal vor 2 Jahren war ich da auch mal wieder in so einem Rabbit Hole und da bin ich da auch drüber gestolpert. Auch großartig, wie er die Geschichte erzählt, wie Dave Grohl in die Band gekommen ist überhaupt. Ne, das war ja in diesem Entstehungsprozess quasi.
Ja, der fünfte Drummer, ja.
Ja, genau. Und das war total krass. Und als sie dann quasi Butch Vig gecastet haben, haben sie dann halt quasi so ein bisschen gespielt und dann hat er das erste Mal Smells Like Teen Spirit gehört und sagte, okay,
könnt ihr das nochmal spielen?
Das wird die Musikgeschichte verändern. Ja. So. Und das ist es ist witzig und total interessant. Also da gibt's genug Material für ein Rabbit Hole. Wir fangen jetzt einfach mal an. Du hast Special Mixes, das heißt, womit fangen wir denn an? Welchen Song nehmen wir denn mal?
Wollen wir direkt, ich finde so mit die interessanteste Basslinie ist eigentlich Launch Act, da habe ich zwei. Ich habe einmal Launch Act Intro.
Ja, dann machen wir das dann mal. Ich habe aber Launch Act habe ich nur einmal. Ach nee, da. Intro. Los geht's. Launch Act. Ja.
Ja, solide Rockarbeit, ne? Was ich jetzt bei den isolierten Spuren ganz interessant finde, hört man öfter, dass sich vom Bass das Frequenzspektrum irgendwie verändert. Ich bin mir nicht sicher, ob die das in den Mixen wirklich gemacht haben. Also ob der Bass an Stellen, wo der rausstechen soll, wirklich so viel höhenlastiger und so gemixt ist. Oder ob die KI einfach in dem Moment, wo sie die Gitarre wegrechnen muss, auch die Höhen beim Bass ein bisschen wegrechnet. Da bin ich mir nicht sicher. Könnte also sein, dass, also es hört sich hier teilweise so an, als wenn man 3 verschiedene Mixes vom Bass hört. Das könnte aber auch dadurch sein, dass die KI bei der Spurisolation das natürlich, ist es natürlich eigentlich alles miteinander verschmolzen, weil die Mixe ja relativ dicht sind, so, ne?
Ja. mein Autofokus macht schon wieder komische Sachen. Kauft euch unbedingt eine Sony-Kamera, die hat den besten Autofokus.
Meine Sony-Kamera, als ich die gerade angeschlossen habe, dachte, sie soll jetzt Massenspeichermedium sein. Egal. Und dann können wir nochmal den Launch Act Refrain hören und das ist echt solide gespielt und da sind so kleine Slides und so Ghost Note Verzierungen. Da habe ich so gedacht, ach guck mal, das ist wirklich amtlicher eigentlich, als ich das von damals in Erinnerung habe. Ja. Mhm.
Und achso, eben noch, das wird die KI sein, ne? Übrigens.
Ja, denke ich auch. Ja. Yeah. Und Chris Novoselic ist ja natürlich auch so ein bisschen das vergessene Bandmitglied, so obwohl er natürlich immer noch mal was gemacht hat, nicht nur für die Demokratische Partei kandidieren, sondern auch auf irgendeinem Foo Fighters Album hat er auch eine Nummer mitgespielt zum Beispiel.
Ja, der ist, also ich sag jetzt mal, für die Die Hard Fans ist er ja überhaupt nicht vergessen.
Nein.
Und was du hier total unterschlägst, da war ja nämlich auch der Haus und Hof Bassist bei vielen Stücken, und zwar gibt es das 606 oder 666 Album, wo Dave Grohl alle Mucker, die der cool findet, eingeladen hat und ganz viele tolle Stücke recorded hat. Finde ich ein so unfassbar großartiges Album. Und da war er auch bei ganz vielen Stücken beteiligt.
Ja, genau. Aber man muss natürlich sehen, also Dave Grohl hat ja irgendwie nochmal, ach guck mal, der Dude von den Foo Fighters hat auch mal Schlagzeug gespielt, hat ja danach noch eine ganz beachtliche Karriere hingelegt und Kurt ist halt natürlich als Ikone irgendwie in die Popgeschichte eingegangen.
Ja, aber schau doch mal.
Aber es ist halt natürlich auch das Los des Bassisten.
Also schau mal, das ist so. Das Los des Bassisten und dann gibt's ja einen anderen Bassisten, der am gleichen Tag ja auch nicht ein unerfolgreiches Album mitveröffentlicht hat.
Ja.
Und den würde man als Typ natürlich erstmal als auch krass, ich sag jetzt mal krasser im Sinne von Outstanding wahrscheinlich kategorisieren und dass du den, ich sag mal, den Karriereweg, den Dave Grohl dann eingeschlagen hat, dass du dann daneben irgendwie nicht mehr so stark wahrgenommen wirst, ist jetzt auch nicht so eine große Überraschung. Ne? Also,
Nee.
Deswegen, aber der ist sehr, sehr aktiver Typ und ist, der taucht immer wieder mal auf. Ich habe dir doch dieses großartige, also nicht großartige, aber irgendwie schon auch krasse Video geschickt.
Wo er den Bass in die Luft wirft und beim Schnappen daneben greift, ja. Sehr schön. Aber Kurt fängt ja danach an, auch den Verstärker zu zerstören und so. Das war Teil der Show, denke ich.
Ich glaube, dass er den Basskorpus aus weiß ich nicht wie vielen Höhenmetern ins Gesicht kriegt, war nicht vorgesehen. Aber Show must go on. Okay. Etwas, was ich bei Nirvana ganz toll finde, und das hört man auf jedem Nirvana Aufnahmen auf jedem Album und auch bei allen Live-Gigs ist diese, also erstmal die urknallmäßige Energie, aber gleichzeitig auch das Spiel mit der Dynamik und wie schnell die quasi das umschalten. Und ich mag diesen Sound, wenn die Instrumentierung dünn wird. Also wenn du nur Bass und Drums hörst, so und dann irgendwann kommt die Gitarre wieder rein. Ich mag das total, wenn das so total runterfährt. Und ich habe da so unterschiedliche Songbeispiele.
Das haben sie ja bei den Pixies abgeguckt, ne? Also Kurt war ja auch totaler Pixies-Fan und also die kamen ja, sag ich mal, aus dem Punk und hatten auch die Punk-Attitude auf jeden Fall. Aber Kurt war ja dann auf der anderen Seite melodisch war der ja eher Beatles und Bowie-mäßig drauf.
Total, ja.
Und Rick Beato hat da ja auch sensationelle Videos, die ihr euch auf jeden Fall mal angucken könnt, wo der wirklich auch Smells Like Teen Spirit auseinander nimmt und dann sagt, so und hier geht er auf die None und da, guck mal, ist die Kreuz 11 und da die Major 7 und so und dann das ist jetzt bei Gesangsmelodien zum Beispiel üblicher, sage ich mal, als jetzt, wenn du eine Basslinie hast, ne, dann muss ich, also das habe ich dann letzte Woche vielleicht erzählt, als ich was von Jaco im Unterricht gemacht habe, so und guck mal, hier ist die None und da die Kreuz 11 oder so, ne? Ja, und, ja natürlich wusste Kurt nicht so wirklich, was er da macht. Der hat, glaube ich, nicht so gedacht in Intervallen und so, aber der hat echt ein tierisches Gespür für Melodien gehabt, auf jeden Fall.
Ich versuche, jetzt bin ich wieder scharf.
Ah, scharfer Typ.
Genau. Ja, die Frage ist, ab welchem Punkt die Beatles das musiktheoretisch haben begründen können, warum das toll klingt, was sie machen. Ne? Ja. Also das ist ja, ja immer so ein bisschen die Frage. Ah. Diese alle Episoden von What Makes This Song Great von Rick Beardo sind eigentlich absolute Pflicht für alle Instrumentalisten. Genau, aber ich war ja gerade bei der Dynamik und da nehme ich natürlich jetzt erstmal, glaube ich, Lithium, wenn ich es denn finde. Ich meine, ich hätte es auch hochgeladen, sag mal, da. Und ich habe noch ein zweites Beispiel, was das mit dieser Dynamik, dieses sprunghafte Ding nochmal verstärkt zeigt. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es war Stay Away. Ich guck mal.
Ja, es ist in so vielen Songs.
Nee, war nicht Stay Away. Verdammt. Scheiße. Da, jetzt doch, es war Stay Away. Das ist dein Beispiel.
Ja, das ist mein Beispiel. Genau, komm, mach mich deins noch hinterher. Oder hast du doch kein Stairway?
Doch, doch, doch. Ich habe sogar zwei Stairways. So, jetzt nochmal einmal Stairway mit Dynamik, was ich meine mit dieses Ad-Hoc, so zoop.
Ja.
Und was ich meinte, war direkt zu Beginn, das, ne, also das durchgecrashte Ride oder Crashbecken, volle Möhre und dann ad hoc so dieser Tom Groove, so, auch keine Snare mehr im Beat, so, und nur Bass und Toms. Super.
Genau, da hört man aber auch, wenn Bass und Schlagzeug alleine sind, die laufen natürlich dann irgendwie durch und wenn die Gitarre aber noch dieses An-Aus macht, dann wird es halt nochmal, ne? Und das ist halt definitiv auch so ein Pixies-Ding und der irgendeiner von den Pixies hat auch im Interview damals sehr genervt, so dass sie es eigentlich verdient gehabt hätten, quasi, ne? So, weil sie es eher gemacht haben und so, aber naja.
Ich habe von Stairway noch was. Ja. Ich habe das jetzt mal genannt Stairway Drum Outro. Sehr schön.
Und ja, also Dave Grohl war auf jeden Fall da so Missing Piece, ne? Also als er dann dazugekommen ist.
Was sind so deine, also wenn du den Schlagzeug spielen hörst, was sind so deine ersten zwei Assoziationen oder drei? So, aus Bassistensicht? Was sind so seine, welche drei Drummer-Attribute würdest du ihm anheften?
Boah. Also zum einen Energie.
Okay, das ist unstrittig.
Und dann halt für mich, dass ich, das habe ich jetzt auch ganz krass gemerkt, als ich diese ganzen isolierten Sachen gemacht habe, dass das Schlagzeug quasi, ja, das sind eigene Melodien. So, du erkennst am Schlagzeug sofort, welcher Song, so ein bisschen, ne? Also, dass der da einfach auch ganz krass in so, ja, Schlagzeug-Hooks denkt und das nicht einfach nur jetzt die 0815 Begleitung ist quasi.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, in dem Fall Collins ist eher der andere Drummer, der quasi Musik am Schlagzeug so macht, dass du das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass das passiert. So, ne? Ja. Also, dass du hörst nur den Drum-Part und weißt sofort, okay, das ist genau, ich dachte jetzt gerade noch ein bisschen Drum-nerdiger in Anführungsstrichen. Ich finde unter anderem jetzt hier in dem Drum-Auto und immer wieder mal, dass man natürlich so diesen John Bonham-Einfluss einfach so dermaßen hört, immer wenn es ein bisschen, ich sag jetzt mal, Drummers Drummer mäßiger wird, ne? Ich habe hier geschrieben Triplets, Triplets, Triplets. Ja. So. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz markantes Ding von Dave Grohl. Und da hörst du aber so dieses John Bonham mäßige, hörst du total raus. Ja, und Energie, ich glaube, ich ist unstrittig auch.
Ja. Du hattest ja noch ein Beispiel von Lithium, ne?
Ja.
Da habe ich jetzt auch noch eins, das können wir gleich nochmal hören, aber vorab, ich glaube, Lithium ist die Nummer, die einzige, die, glaube ich, mit Klick gespielt wurde, wenn ich das aus dem Interview richtig im Kopf habe, wo Butch Vig nämlich, also es läuft ihnen halt immer ein bisschen weg und Kurt merkt es auch und sagt, das ist es irgendwie nicht. Und als dann, das ist das letzte Ding auch an dem Abend einer Aufnahmesession, und als dann alle gehen, nimmt Butch Vig halt den Dave Grohl zur Seite und sagt, sag mal, habt ihr jemals schon mal mit einem Klick gespielt? So. Und dann sagt er, nee, und geht aber nach Hause und übt das wohl, irgendwie bis zum nächsten Tag. Und lustigerweise sagt Butch Vig, dass Dave Grohl irgendwann später mal zu ihm gesagt hat, an dem Abend, als du mich gefragt hast, ob wir das mit Klick spielen können, hast du mein Herz gebrochen. Aber nur für einen Tag, weil dann am nächsten Tag mit stabilem Tempo das wirklich besser war, als dass das Entspannte so ein bisschen gehalten hat. Und wenn du mal die Lithium-Aufnahme von mir machst, dann können alle Bassisten mal auf die Notenlängen achten, weil ich glaube, das ist sehr bewusst, wann lasse ich die Bassnote vom Sidestick, also vom Backbeat auf der 2 und 4 abschneiden, dass das atmet, ne? Und wann lasse ich das über die Snare, die ja typischerweise auf 2 und 4 auf dem Backbeat sitzt, rüberklingen. Das ist mal eine Entscheidung, die ihr auch in eigenen Basslinien mal immer auschecken könnt. Das verändert nämlich sofort das komplette Feeling des Songs. Ob man da quasi Platz macht auf der 2 und 4 oder ob man das da drüber klingen lässt, dann kriegst du sowas mehr Entspanntes.
Ich drücke auf Play, möchte gleich noch eine Click-Track-Ergänzung machen.
Yes. Also mal bam, weg, badam, weg, badam, weg. Also das mal, ja. Click-Track, Ergänzung.
Ja, zwei Ergänzungen direkt. Ich kenne die Geschichte natürlich, und Click-Track ist ja im Studio immer ein Riesenthema, auch heutzutage.
Wir haben ja auch schon öfter hier gesagt, wenn du es nie geübt hast, bitte nicht machen.
Bitte nicht machen, genau. Und das ist natürlich umso bemerkenswerter, über Nacht sozusagen zu sagen, okay, das scheint gerade ein Thema zu sein und auch diese Einsicht zu haben. Ich meine, wir sind ja jetzt 30 Jahre weiter, ja, so, ja, oder sag wahrscheinlich 35, so 35, ist ja egal, ne, und jetzt ist das natürlich mittlerweile so ein totaler Standard geworden, was auch nicht immer nur gut ist, finde ich, da komme ich gleich zum zweiten Punkt. Genau, aber das ist natürlich erstmal verrückt, über Nacht eine Situation herstellen zu können, in der man das dann einen Tag später ausreichend gut bewerkstelligt kriegt und trotzdem ein guter Track dabei entsteht. So, ja. Das ist das eine. Und der andere Punkt, oder die anderen zwei Punkte, die ich machen möchte, das gleiche Ding gab's. Ich weiß nicht, ob es dann auch mit Butch Vig war oder mit Jill Norton. Das gleiche Ding gab es, als Taylor Hawkins zu den Foo Fighters dazugestoßen ist. Die ersten beiden Alben hat ja Dave Grohl selber gespielt. Und genau, und dann ab dem dritten Album hat halt Taylor Hawkins gespielt. Und Taylor Hawkins war halt auch so ein, also durchaus in Teilen sehr ähnlich, also sehr energiegeladen, aber halt auch nicht so der Studio-Drummer. Und dann brauchten die das aber auch irgendwie auf Klick, und das ging gar nicht. Und dann gab es sozusagen von Dave Grohl wieder diese Situation, dass er sich zurückerinnert hat, wie es bei ihm das erste Mal war, als er das machen musste. Und dann hat er sozusagen, haben sich in den Arm untergehakt, und er hat ihn da halt irgendwie durch diesen Prozess so durchgeführt. Und das ist ganz spannend. Und wir haben letztens Smells Like Teen Spirit gespielt. Und das war das Letzte, was ich zum Thema Klick noch sagen will. Den kannst du gar nicht mit Klick spielen, das geht nicht. Das klingt so, Entschuldigung, kacke.
Ja.
Weil du musst hier im Refrain, wenn das Riff kommt, musst du eigentlich immer bei der 4 und bis zur 1 noch ein bisschen bremsen, damit das Riff diese Schwere kriegt. Also da, 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 Und bis zu 4 wird es immer so ein bisschen stressiger mit den ganzen 16. Noten und dann von der 4 und zu 1 ein bisschen wieder so, oh. Und das klingt genau so komisch, wenn du das spritzt, also exakt gegrillt spielst. Das ist echt der Wahnsinn. Funktioniert
ja,
gar
ja, genau.
Nicht.
Und an der Stelle ist immer so eine Bremse drin. Ja. Ne? Und ich muss da immer an Bootsys Funk-Formula denken. Gib mir ja die 1.
Ja, genau.
So, und dann danach machst du was irgendwie. Und dann gib mir aber wieder diese 1. Und die 1 ist halt, während der Rest total nach vorne geht, ist diese 1 so mega relaxed irgendwie.
Total,
ne?
Total. Ja. Und ich dachte tatsächlich an diese Formel, weil wir hatten hier, glaube ich, im Podcast mal drüber gesprochen.
Ja, ja, ja.
Und ich dachte, das ist doch hier von diesem Bassisten, das, was er gesagt hat, gib mir die 1 und dazwischen ist doch. Und da, also ich finde, das Riff, das lebt total von diesem leichten Stauchen und Dehnen vom Mikrotime so. Und natürlich, wenn es dann in die in diesen Strophenpart reingeht, dann bremsen die ja auch wieder ein bisschen, ne? Und das klingt, ich finde, mit Klick total furchtbar.
Ja, komm, wo wir dabei sind, gehen wir mal die. Hast du ein Hörbeispiel zu Smells Like Teen Spirit?
Ja, kann man denn für den Song ein Hörbeispiel nicht haben?
Ja.
Okay, pass auf, ich starte mal chronologisch, weil ja, wir haben ja zu Beginn schon darüber gesprochen, wie ikonisch das Intro des Stückes ist.
Ja.
Und alles, was ich gerade gesagt habe, konnte man jetzt gerade hören, ne? Mit der Eins, die sehr spät kommt und dann, wenn es in diesen Part reingeht, es so ganz leicht bremst.
Genau, und laut leise ist auch schon dabei. Und lass auch, bevor wir, ich hab das Intro auch noch zweimal. Einmal Smells Like Intro und einmal Smells Bass Intro. Wenn du erstmal das normale Intro machst.
Moment, ich muss erstmal suchen. Smells Like
Intro.
Ref in Bass Intro. Oh, ich habe sehr viele Smells like Intro. Ach da, Andy. Okay, das müsste sein.
Großartig. Und weil ich habe in 2 oder 3 Büchern geguckt und mehrere Internetnotationen und keine war perfekt. Also ist doch bei so einem ikonischen Song total verrückt. Deswegen habe ich den Bass auch nochmal einmal ganz alleine. Also das Bass-Intro, dass man einmal mal jeden Slide, jede 16. Ja.
Ja, dann machen wir das doch mal. Müsste der sein. Sehr cool.
Ja, dazu sei natürlich gesagt, dass wenn du jetzt das nicht so isolieren kannst, ne, also im Mix, dann musst du echt raten, so ist da jetzt auf jeder Snare der Bass bei ta-ta-ta-ta-ta oder wo steigt der Bass ein oder sowas, ne? Da sind dann auch alle eher eine 16. zu früh, weil er sonst immer auf der 16. Synkope ist und da steigt er aber erst dann auf der Und ein und naja, ist ja auch egal, kommt nicht drauf an, aber trotzdem interessant, weil der Bass natürlich in den Mixen auch nicht so greifbar ist. Ja.
Und die natürlich auch jedes Mal ein bisschen live anders spielen.
Es geht ja jetzt um die eine ikonische Aufnahme, ne?
Ja. Ich habe von Smells Like noch den Endpart vom Ref und da kommt dann wieder John Bonham ein bisschen on Steroids wieder zum Tragen, Stichwort Triplets und dann natürlich auch noch das andere charakteristische Merkmal des Drummings, Flams, und zwar laute Flams. Ich zitiere John Paul Jones, seines Zeichens Bassist von Led Zeppelin. Und der hat ja, sehr spannend, können wir hier auch mal verlinken, hat ja zusammen mit Dave Grohl und dem Sänger von Queens of the Stone Age, das ist Josh Omi oder so, Them Crooked Vultures. Da gibt es eine fantastische Konzertaufnahme vom Rockpalast. Da empfehle ich mal eine Stippvisite, da gibt es so also ein paar Interviews und auf die Frage hin, wie es denn ist mit Dave Grohl so als Drummer und dann sagt er ja, im Grunde genommen wie mit John, nur eklatant viel lauter. In diesem Sinne, wo habe ich es denn jetzt? Ich hatte es doch gerade schon. Da. Ja, sehr schön.
Ja, das ist auch interessant in diesem Yay-Part. Da, 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 da kommt dann eigentlich ein F, aber der Bass spielt ein C, Quinte im Bass. Das macht, das, ich glaube, das sagt Rick Beato auch, dass das da total was macht an der Stelle. So simpel, aber geil. Genau. Mhm. Ach komm, ich habe auch noch, ich habe ungefähr die gleiche Stelle mal isoliert noch. Smells like Ref.
Smells like Ref, ich hatte schon da. Gitarren-Solo.
Ja, Bass, Schlagzeug sitzen schon echt gut zusammen, ne?
Ja, schon schön.
Interessant ist ja bei dem Song, dass die Legende sagt, dass Kurt das der Band vorgespielt hat und alle haben so einen Lachflash erstmal gekriegt, so nach dem Motto, meinst du das ernst? Das ist viel zu hymnisch und irgendwas. Hm. Wir sind doch hier eher Lo-Fi-Punk-mäßig unterwegs, so. Hm. So, aber es war, glaube ich, allen klar, dass es zu gut ist, das einfach nicht zu machen.
Ja, da gibt es auch zwei, drei lustige Zeilen in dem Storyteller-Buch von Dave Grohl zu. Lohnt sich zu lesen. Sehr, sehr unterhaltsamer Read, würde man sagen. Ne? Aber das ist ja auch, das ist zum Beispiel auch mit dem, also ähnliches Ding ist ja auch, als es mit den Foo Fighters losging, ja, da ist er ja davon ausgegangen, dass er ein bisschen Garagenpunk macht und hätte der im Voraus quasi auch nur erahnen können, was daraus entsteht, hätte die Band niemals so genannt. Er braucht halt irgendeinen Namen und wollte halt so tun, dass es klingt wie eine Band und dass es nicht nur eine Person ist und hatte halt einfach irgendwie random, weil er gerade so eine Kriegsdokumentation geguckt hat im Fernsehen, hat er einfach irgendeinen Begriff daraus genommen.
Dass, ja, und da sind Nirvana ja auch groß, weil Smells Like Teen Spirit ist einer der wenigen großen Songs, wo die Zeile, also wo der Titel des Songs überhaupt nicht im Text vorkommt.
Ja, stimmt.
Kennst du die Geschichte?
Nee.
Also ich sag mal, die haben ja auch so punkig irgendwie dann doch auch gelebt und Kurt war mit irgendeiner, wie hießen die denn? Bikini Kills? Auf jeden Fall mit Sängerin, Schlagzeugerin, ich weiß gar nicht mehr, von irgendeiner Band, Alternative Punk Band auch zusammen und so. Und auf jeden Fall, ich weiß auch nicht mehr, wer es genau gemacht hat, die haben auf jeden Fall, waren die auch sprayen und so und haben irgendwie Gott ist schwul, an irgendeine Kirche gesprüht irgendwo und waren so auf dem Spray-Trip. Ja. Und dann sind sie nachher bei Kurt im Apartment gewesen und haben irgendwie weiter die Wände angesprüht, also im Apartment. Und irgendwie war da auch so Diss wohl zwischen zwei Mädels. Und das eine Mädel hat ein Deo benutzt, was sehr populär unter jungen Menschen in der Zeit war, nämlich Teen Spirit. Und die andere hat dann an die Wand gesprüht, irgendwie Kurt smells like Teen Spirit, so nach dem Motto, mach dich mal von der anderen ein bisschen frei, so, ne? Und
stark.
Kurt hat aber, also da gibt's jetzt verschiedene Versionen. Ich habe einen Podcast gehört, wo dann gesagt wurde, okay, Kurt hat's halt nicht gerafft und dachte, dass sie meint, er könnte sich so gut in den Schmerz der jungen Leute reinversetzen, weil er ja auch diese Zerrissenheit hatte und so. Mhm. Was am Ende auch immer stimmt, auf jeden Fall sind die Verkaufszahlen von Teen Spirit durch die Decke gegangen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Witzig. Ich würde ganz gerne mal hier meinen Lieblingssong von Nirvana anmachen. Hast du einen Lieblingssong von Nirvana? Oder von dem Album?
Nee, kann ich nicht sagen.
Okay.
Ist irgendwie so ein Gesamtkunstwerk. Damals hat man die Alben noch durchgehört.
Ja, gut, ich habe das auch noch gemacht. Okay, also mein Lieblingssong von Nirvana ist definitiv In Bloom. Das ist auf jeden Fall mein Favorite. Ich liebe diesen Song.
Ja, und damals war ja immer dann noch eine große Geschichte, in welcher Reihenfolge machen wir die Songs denn auf eine Platte, ne? Und du hast halt hier, Reihenfolge ist genau Smells Like Teen Spirit, dann In Bloom und dann kommt so, okay, lass uns ihnen noch was anderes geben, dann kommt KMSUA, was natürlich aber auch eine Hymne ist irgendwie, ja, klar, ne? Das erste, was ich auf der Gitarre spielen konnte, da, Fis, oder so ähnlich, glaube ich. Aber guck mal hier, kannst du das sehen? Wie jung war denn bitte Dave Grohl?
Ja, der war sehr jung.
Im Cover hier. Ja. Mein Gott. Und Kurt schön mit Mittelfinger. Naja.
Ja, der war sehr jung. Wie alt war der? 18, 19? Älter kann er nicht gewesen sein.
Der aus wie ein Mädchen.
Ja, schon verrückt. Das ist auch, manche Menschen, ne, altern ja sehr gut. Ich glaube, er ist einer von denen. Also wenn ich so die alten Interviews gucke, denke ich so, ach, visuell ist es, glaube ich, jetzt besser als damals. Manchen Leuten steht ein etwas reiferer Look, glaube ich, ganz gut. Aber Spaß beiseite. Ich habe zu In Bloom noch eine witzige Geschichte, als ich mit Mind to Mouth unterwegs war in Spanien. Da haben wir so ein paar große Tribute-Festivals gespielt und hatten so 2-3 Mal so einen Abend geteilt mit einer Nirvana-Tribute-Band. Und ich habe, wie das unter Drummern immer so ist, ne, so ich gucke auf, ach cool, Nirvana und so, ne? Und dann hängt man da so zusammen rum. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann irgendwie 3-mal mit denen In Bloom halt gespielt in ihrem Showcase. Und es kam, ich hatte halt auch just an dem Tag, an dem wir das erste Mal auf die getroffen sind, hatte ich halt direkt so ein fettes Nirvana-T-Shirt an. und dann, wie das immer so ist, ergibt ein Wort das andere. Ja. Und genau, und dann habe ich irgendwie ein paar mit denen In Bloom gespielt. Das war natürlich einfach großartig, was ganz fantastische Mucker waren. Und die diese Tribute-Festivals, die wir da gespielt haben, einfach auch lächerlich groß waren. Ne? Also das ist keine Ahnung, da waren irgendwie 8000 Leute vor der Bühne. So, war schon cool. Und dann einfach mal so ein Drumset so komplett zu zerlegen, macht schon Spaß. Genau.
Ja, ich habe ja gerade schon KMSUA erwähnt, ne, das ist ja jetzt ein etwas ruhigeres Stück.
Das stimmt.
Wie gesagt, das erste, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, was ich zumindest nach meinem erstmaligen Grundschulversuchen, Gitarre zu lernen, die ich dann schnell wieder aufgegeben habe, so selber mal versucht habe, rauszudoktern, und kriegt man ja auch hin. Und das ist ja auch, also Kurts Gitarrenparts, du hast halt oft Powerchords etc., das geht alles so, aber die Gesangssachen, die Melodien, das ist halt so seine Superpower auf jeden Fall. Und genau, in meinem, Hörbeispiel geht auf jeden Fall so weit, dass man auch wieder die im Schlagzeug nochmal hört bei, genau.
Die Obvious Fills. Ich mach mal Play.
Ja, aber auch davor, wie sauber der da immer diese bringt und so. Da ist zwar Energie dahinter, aber es ist halt auch kontrolliert.
Ja, total, total. Wer mal wirklich reinhören möchte, wie gut Dave Grohl als Drummer ist, der hört sich bitte mal das Album, das ganz große Hit-Album von Queens of the Stone Age an. Dann weiß man ungefähr, wo so in Sachen Rock-Drumming auch tatsächlich technisch, oder sagen wir nicht technisch, aber konditionell die Messlatte liegt. Ich empfehle auf jeden Fall mal eine Stippvisite, eine akustische in Songs for the Deaf oder Songs for the Dead. Ich müsste nochmal gucken. Also da ist eigentlich alles klar. Dann Death, weiß man, oder? Der kann wirklich spielen. Und zwar richtig krass. Genau. Und ansonsten, Flams habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ist einfach auch so sein Ding. Und es gibt aber auch, ich kenne faktisch auch keinen anderen Drummer, der, wenn er so Drumparts spielt, also in der Begleitung von Grooves, Flams einbaut. Das wäre dann jetzt, würde uns jetzt von Nirvana ein bisschen wegbringen, aber da wäre mein Anspieltipp natürlich mal My Hero, also den Drumpart von My Hero, sich mal anzuhören. Genau. Das ist auch einer von denen, die man auf jeden Fall quasi mitsingen kann. Ich habe auch noch einen so einen sehr drumming-friendly. Ja, doch, hier. Ich hätte noch auch noch so ein Drum-Ding von Endless Nameless. Das atmet, also diese ganze Stelle, das ist ja jetzt so 20 Sekunden irgendwie aus diesem Endpart. Ich weiß nicht, ob du den Endpart gut im Ohr hast. Das ist für mich, das atmet so für mich Led Zeppelin, aber auch an der Gitarre, also einfach dieses ganze Geräuschzeug.
Das ist hier wie bei irgendeinem Zwischenteil, so Schlagzeug, und dann kommt bada da da ba da da.
Ja, genau.
Welcher Led Zeppelin-Song ist das? Aber egal, ja.
Aber also total, ja, das hat total mich so angesprungen an der Stelle, dazu, das kannst du quasi nicht überhören, wo das herkommt, so, ne?
Ja.
Aber schön.
Also bei den Bassparts, also Chris Novoselic, der, sagen wir mal so, die Bassparts sind jetzt nicht so geschrieben, dass du damit andere Bassisten beeindrucken willst, sondern das soll halt den, was eine gute Basslinie soll, den Song zusammenhalten. Mhm. Und ich habe auch nur noch zwei Beispiele, die eigentlich beide für mich nur zeigen, da habe ich zum einen super mit den Drums zusammen dabei stehen. Und auch, fangen wir mal vielleicht mit Territorial Pissings an, da habe ich das, habe ich KISS-Prinzip hingeschrieben, also Keep It Simple, Stupid.
Ich sehe Territorial Pissings ND, gibt es da zwei von?
Nee.
Dann ist es das.
Sehr schön. Hat man jetzt ganz krass gehört, wie quasi auf Stufe 3 in diesem Snippet dann die Höhen im Bass auf einmal hörbar werden, weil, glaube ich, die Gitarre an der Stelle aussetzt und dann musste die KI da nichts wegrechnen, dann behält der Bass seine Höhen.
Ja,
genau. Also, ja, Grundtöne sind auch eine gute Lösung.
Mhm. Es ist auch in dem Song kannst du es auch super gut hören, dieses Bassdrum-Pattern, der spielt immer so 3 Bassdrums hintereinander, also ganz klassischer 90s Punk Grunge Beat, also es sind sogar 4. Genau. Okay, ich überlege gerade. Okay, nee, waren 4. Das ist zum Beispiel super, also das, was du gerade von Chris Novoselic?
Gesagt hast, keine Ahnung.
Dass er gar nicht so spielt, um andere Bassisten zu beeindrucken. Das würde ich von Dave Grohl an den Drums auch sagen. Das ist nicht unbedingt so, dass wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, technisch versierter Schlagzeuger bist, dass dir Dave Grohl als erstes so im Kopf kommt, dass du denkst so, ja, krasser Drummer, und das ist dann immer so lange so, bis du selber spielen musst oder darfst und feststellst, ah, das ist gar nicht so einfach zu spielen, weil das Tempo so hoch ist oder weil die Energie so hoch ist. Das gibt's nämlich immer wieder mal. Klassiker ist so My Hero zum Beispiel, da sind wir wieder bei der anderen Band. Das ist eigentlich ja auch relativ simpel, bis man es selber spielen muss und denkt, oh Gott, ich mache den Andi und habe einen Leistenbruch, wenn ich das zweimal hintereinander gespielt habe. Aber es ist nicht so dieses, ich sag mal, Drummer-mäßige so, hey, guck mal, ich habe krasse Licks drauf, sondern es ist immer so, braucht
das wäre ja auch gar nicht das Ding der Band gewesen, das haben sie ja versucht zu verhindern, ne?
Ja,
also
genau.
Selbst das ikonische Video, also Geffen Records hat die halt gesigned, weil die haben da Geld gerochen. Mhm.
Guter Riecher, glaube ich.
Sonic Youth war im Jahr davor zu Geffen gewechselt und hatte irgendwie 50.000 Einheiten verkauft, was für Leute, die eigentlich in dieser Alternative-Nische waren, beachtliche Zahlen waren. Mhm. Und Nirvana, da war schon so klar, okay, das könnte so das nächste Ding werden, ne? Aber trotzdem haben die denen jetzt kein Geld hinterhergeschmissen. Das heißt, es gab nur ein kleines Budget fürs erste Video. Und dann war der Typ, der das Video gemacht hat, der hatte halt keine tollen Referenzen. Und Nirvana hat sich gedacht, boah, also die wollten zwar irgendwie bekannter werden und sowas, aber sie wollten ja eigentlich nicht genau das nicht, was nachher passiert ist, dass sie quasi vom Establishment und den bestehenden Strukturen, gegen die sie eigentlich rebellieren wollten, von denen sie dann aber aufgefressen worden sind im Prinzip. Ne? Da habe ich noch was Lustiges auch in einem Podcast gehört, wo zwei farbige Hosts waren und die sagten so, okay, bei uns an der Schule waren drei weiße Kids irgendwie und normalerweise hast du weiß ich nicht, wenn jetzt irgendeine weiße Band irgendwas veröffentlicht hat, hat halt keinen interessiert so. Mhm. Und am Tag, nachdem MTV das erste Mal quasi ein Smells Like Teen Spirit in Hot Rotation gespielt hat, gab es in der nächsten Mittagspause kein anderes Thema an dieser Schule. Und das war ja das, dass das so, es ist ja so ultra krass aus der Nische rausgebrochen.
Ja.
Und also ne, ich war ja quasi 13 oder 13 müsste ich gewesen sein. Und also ich war jetzt irgendwie nicht das reiche, super beliebte Kid irgendwas, aber selbst die haben ja irgendwie so wahrscheinlich so die Ängste, mögen mich alle etc. Ne? Also es war ja so, also Kurt hat ja all das personifiziert, womit du dich als Teenager irgendwie identifizieren kannst, diese ganze Unsicherheit und der ganze Krempel. Naja, auf jeden Fall das Video, Nirvana waren total happy damit, da einen zu kriegen, der jetzt keine großen Erfolge bisher vorzuweisen hat, sie dachten halt, okay, wir wollen jetzt auch nicht direkt so hochglanzmäßig und so, ne? Und dann, dass das Video dann ausgerechnet so durch die Decke geht mit dieser Attitude und so, ja, das war halt auch nicht geplant, ne?
Ja. Da wird man mal aus Versehen über Nacht, weltberühmt so. Aber das ist ja auch letzten Endes, das ist ja dann auch sicherlich das, was dazu geführt hat, dass es die Band dann schnell irgendwann auch nicht mehr gegeben hat in dieser Form. Ne?
Ja, Kurt mit seiner Drogensucht und was weiß ich, ne? Und dem traurigen Ende und sowas, ne? Aber ja, ich meine, es war aber natürlich auch krass. Natürlich hatten wir plötzlich alle Holzfällerhemden an, auch obwohl wir nicht in Seattle gewohnt haben und ne, also es war halt, naja.
Ja, da gibt's auch, da gibt's natürlich mehr, da gibt's mehr als eine spannende Stelle auch in dem Buch vom Storyteller.
Das muss ich mir mal.
Ja, mach das mal. Spaßiger Zeitvertreib und auch so krass, wenn du dann so guckst, wer mit wem da irgendwie die ganze Zeit zusammengekluckt hat und wie Sachen eigentlich entstanden sind. Das ist schon ziemlich cool. Genau, aber da ging es irgendwie darum, dass Dave Grohl ja eine Pause eingelegt hat und gar nicht mehr Musik hören konnte, ohne an Kurt Cobain zu denken, nachdem er sich halt erschossen hatte und so weiter und so fort. Und dann ist er irgendwie ins Ausland, nach Irland irgendwie aufs Land raus, ne, fernab der Zivilisation, fährt Auto. Und vor ihm fährt so ein Bauer irgendwie gerade mit so einem Anhänger und auf dem Anhänger klebt halt ein Nirvana aufgeklebt.
Ja, das ist schon traurig. Und dann
und das war aber so für ihn der Moment, wo er sagte so, okay, da habe ich dann festgestellt, ich kann da nicht mehr entfliehen. So, ne? Ich ich werde keinen Ort finden, wo mir das nicht begegnet. Und dann, genau, hat es halt andersrum. Irgendwie gelöst.
Kurt hat ja so Zeilen hinterlassen, ich glaube, die eigentlich von Neil Young sind. Irgendwie es ist besser auszubrennen, als zu verblassen irgendwie. Und das andere aus der Band haben beides, also sind nicht verblasst und nicht ausgebrannt, sondern heute halt noch gut dabei. Da kann man ja auch glücklich sein.
Total.
Weil da ja auch noch gute Musik quasi gekommen ist. Komm, ich hau mein letztes Hörbeispiel raus. Breed. Einfach nur Bass und Drums.
Einfach nur Roll. Breed. Habe ich auch noch zweimal. Breed, Intro, ND, ne? Ja. Ach, du hast auch zwei. Ah, legendäres Intro.
Spricht für sich.
Ja, spricht auch was. Warte, du hast noch dein Ref-Auto. Waren sie wieder, die Flames.
Dieser Doppelschlag, ne? Bum, batsch, bum, batsch, batsch, bum, batsch, bum, batsch, batsch. Ist auch so geil.
Ja, total. So, ich mach's noch einmal mit vollen Sound.
Ja.
Ah, es ist einfach super. Es ist einfach großartig. Ich habe, wenn ich das Intro von Breed höre, denke ich immer noch an einen sehr, sehr, sehr im Nachhinein sehr lustiges Erlebnis. In dem Moment war das eigentlich gar nicht lustig. Ich weiß nicht, ob ich das mal hier erzählt habe, so in der Worst of Folge, wo wir mal so falsch gebucht waren. Und da habe ich mit einer Band gespielt, die Sonne, Mucke und Härteres nur macht, also Cover. Genau. Und da haben wir als Opener gespielt Bridge Burning von den Foo Fighters. Das fängt ähnlich an, ist ein bisschen schneller und noch viel wilder und so richtig nur Schreigesang und also wirklich so, wenn du aus Versehen mit dem Ellbogen am Mischpult Fader mal auf volle Pulle rutscht, so fängt das Ding an. Und musst dir vorstellen, da war vor uns zwar so ein Vorhang. Und die Gitarre fängt halt kurz alleine an, so, und der Vorhang geht auf. Und eigentlich hatten wir erwartet, da stehen das Publikum, Leute mit schwarzen Klamotten, die Bock haben. Und dann sitzen da, das war so Karnevalzeit im Rheinland, sitzen da so ältere Damen verkleidet. Du hörst das Kratzen von den Messer und Gabeln an Tellern. Und ich denke, ich habe noch 4 Takte und dann muss ich tun, was da passiert. Aber hier sterben gleich Menschen. Und das denke ich immer, wenn ich an dieses, welches Breed-Intro höre, was so ein bisschen ähnlich vom Drum-Style ist, denke ich, ich werde dieses Bild nie vergessen. Ich wäre am liebsten in ein schwarzes Loch gesprungen oder so in dem Moment. Aber ich dachte, ich habe wirklich die Augen zugemacht und angefangen zu spielen. Und nach 3 Songs haben wir eine taktische Pause eingelegt.
Ja. Ja, krass, da hast du gerade ein Stichwort gesagt, ich weiß auch noch genau, wo ich bin oder wo ich war in dem Moment, als ich erfahren habe, dass Kurt tot ist, weil da bin ich auf dem Weg zum Schulbus gewesen und mein bester Kumpel, den ich, als wir zusammen letztes Jahr beim Konzert waren, Dave Matthews Band, den ich da getroffen habe in Köln.
Witzig.
Genau, der kam halt langgelaufen, wo wir uns immer getroffen haben auf dem Weg zum Bus und sah aus wie 7 Tage Regenwetter. Mhm. Und da war es passiert.
Mhm. Ja, da bin ich ja wirklich kein Zeitzeuge. Ich kenne ja nur sozusagen die Geschichte ich kenne ja nur schon die komplette Geschichte sozusagen rückblickend. Dementsprechend war ich da kein Zeitzeuge, aber natürlich von der anderen traurigen Geschichte. Da war ich natürlich maximalst getroffener Zeitzeuge und kann mich zumindest bestimmt emotional ganz gut da rein versetzen, wie sich das vielleicht angefühlt haben kann. Anyway, ihr Lieben, hört euch das Album mal an und checkt auf jeden Fall mal, wir packen euch ein paar Links hier rein, die wirklich mannigfaltigen YouTube-Ressourcen von einem Butchwig und natürlich auch von Rick Beato, die das wirklich auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene auseinandernehmen können. Da gibt es wirklich ellenlos Anekdoten und Material zu. Genau, wenn man mit der Musik was anfangen kann, glaube ich, kann man da eine gute Zeit haben und ich lehne mich ganz bestimmt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, an diesem Tag, eben weil es auch dann 2 Alben waren, die so ein Gewicht hatten, oder mit diesem Tag hat sich die Rockmusik sehr nachhaltig verändert. Das würde ich mal so sagen, obwohl ich kein Zeitzeuge war. Aber das waren auf jeden Fall 2 ganz, ganz, ganz große Meilensteine.
Ja, also dieser Ausbruch der Subkultur als bestimmendes Ding auch in den Mainstream, ne, und dann, ich sag mal, diese ganzen Hair-Metal-Bands und alles, was es da musikalisch noch gab, die sich die letzten Jahre eigentlich auch immer auch textlich nur mit ich habe die geilsten Girls und die meiste Kohle im Prinzip so selbst beweihräuchert haben und noch ein krasseres Synthi und Gitarrensolo und irgendwas, ne? So, das war auf einmal ja überhaupt nicht mehr cool, ne? Also da sahen auf einmal ganz viele Leute ganz, ganz alt aus irgendwie danach. Ja.
Und der Sound aller Alben hat sich gefühlt mit diesem Tag stark verändert. So.
Ja, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, welche Alben dann im Nachgang auch noch in Sound City aufgenommen wurden, Rage Against the Machine, also in dem Jahr danach, was da noch quasi dann in der Sogwirkung noch entstanden ist. Und es war ja auch eine Zeit lang so, dass jede einigermaßen gute Alternative Band, die vorher so ein Nischendasein gefristet hat, die nicht bei drei auf dem Baum war, wurde gesigned irgendwie so, ne? Und weil alle was vom Kuchen abhaben wollten. Es war eine verrückte Zeit, genau.
So,
aber,
so muss das gewesen sein.
Ja, genau. Egal, ob man damals Nirvana gehört hat oder heute, wie immer gilt.
Ja, Hauptsache drückt im Gesicht und groovt.
Genau.
Wäre jetzt so meine Sound-Umschreibung des Backbeats.